Und wir kommen jetzt zu dem Wort Mäßigung. Das hatte ich ja schon angekündigt am Anfang. Und dieses schöne Wort Mäßigung ist ja ein Wort, das uns seit der Antike begleitet. Das Wort hat zwei historische Eltern, die griechische Sophrosyne oder Sophrosyne, übersetzbar mit dem schönen Wort Besonnenheit, und das lateinische Temperare, zu Deutsch maßvoll gebrauchen, gut mischen, sich mäßigen und sich regieren. Das sind ja eigentlich alles Begriffe, die uns auch jetzt politisch leiten könnten, nach all dem, was wir jetzt gehört haben, auch von dir im 25. Und ein ganzes Buch dazu hat unser Interviewpartner Thomas Vogel geschrieben, weil er meint, das gibt so viel her, die Mäßigung sollten wir als die große Tugend wiederentdecken. Und also Kapitalismus und Mäßigung sind ja sozusagen die Gegenbegriffe per se. Die Tugend der Mäßigung lehrt uns, habe ich jetzt auch in dem Buch gelernt von ihm, sich zu bescheiden, sich zu besinnen, sich zu üben im achtungsvollen Miteinander. Der Kapitalismus wiederum will maßlose Ansprüche, maßlosen Verbrauch, maßlose Konkurrenz, maßlose Zerstreuung, will Fragmentierung statt Zusammenhang, jeder gegen jeden statt Kooperation. Und individuelle Entsagungsmoral und Inselprojekte oder ein bisschen Yoga und ein Volkshochschulkurs in Achtsamkeit sind da als Gegenmittel nicht genug. Thomas Vogel beleuchtet in seinem Buch deshalb nicht nur die philosophischen und psychologischen Seiten der Mäßigung, sondern auch die politischen. Und da möchte ich jetzt mal zitieren aus seinem Buch, was er da sagt, und dann mit ihm darüber sprechen. Zitat: Ohne einen Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse wird es keine Mäßigung geben können. Initiativen zur Lösung der gesellschaftlichen Naturkrise verlaufen im Sande, solange sie sich nicht radikal mit diesen Widersprüchen auseinandersetzen und ihre Auflösung durch Hinwirken auf eine Demokratisierung der Ökonomie bzw. der Eigentumsverhältnisse in den Vordergrund der Bestrebungen stellen. Zur Überwindung der gegenwärtigen gesellschaftlichen Naturkrise wäre Hemmung im doppelten Sinne, nämlich Zurückhaltung gegenüber der Natur und Kontrolle der wirtschaftlichen Mechanismen, die zu ihrer Verwüstung führen, überlebenswichtig. Diese Hemmung würde eine behutsame, mäßigende Zurücknahme des Menschen selbst und ein reflektiertes Zurückschrauben der menschlichen Produktion bedeuten. Unter den Bedingungen der gegenwärtigen Widersprüchlichkeit der Produktionsverhältnisse ist jedoch weder eine solche Selbstbeschränkung noch eine gesellschaftliche Veränderung im Naturumgang zu erwarten. Und jetzt darf ich am Telefon begrüßen. Thomas Vogel, hat es geklappt? Sind Sie in Heidelberg am Telefon?
Ja, da bin ich.
Ah, herzlich willkommen.
Guten Abend, Frau Bürger.
Schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
Gerne.
Ja, Sie haben jetzt leider unsere vehemente Sendung zu dir im 25 vor allen Dingen nicht gehört, diese große Vision eines europäischen Aufbruchs, auch im Sinne eines ökologischen, bescheidenen, aber eben auch demokratischen Europa. An Sie jetzt die Fragen, die vertiefenden Fragen. Ja, wahrscheinlich würden Sie auch sagen, Mäßigung ist ja der Widerspruch zum Kapitalismus, weil der ja den verbrauchtreibenden Wachstumszwang systemisch in sich trägt, oder?
Ja, das ist so. Also der Kapitalismus hat die Maßlosigkeit, den Wachstumszwang systemimmanent eingebaut, und zwar schon in seinen ursprünglichen philosophischen Gedanken, wie sie Adam Smith schon vor 200 Jahren formuliert hatte und vor 250 Jahren. Also wenn jeder an sich selbst denkt, dann sei allen geholfen, sagte Adam Smith. Jeder solle durch seinen Egoismus dazu beitragen, dass das Volkseinkommen einer Nation so groß wie möglich werde. Und danach, diesem Paradigma, ist der Kapitalismus permanent gefolgt. Und heute merken wir, dass dieses Denken, dieses systemimmanente, verselbstständigte Denken zum wirtschaftlichen Wachstum den Globus im Grunde genommen gegen die Wand fährt. Und da ist natürlich Mäßigung im Sinne von einer Bestimmung des rechten Maßes das die richtige Philosophie, um dieser Entwicklung einen Kontrapunkt entgegenzusetzen.
Als Erziehungswissenschaftler, der Sie sind, haben Sie natürlich dann auch mit dem Problem zu tun, dass wir es mit diesem Feind, mit einem großen Feind zu tun haben, der es uns natürlich auch, der uns Bequemlichkeit anbietet, der uns anbietet, einfach nur auf dem Sofa zu liegen und zu konsumieren in unserer Freizeit und auch unseren Arbeitsverhältnissen nicht mehr abzuverlangen, als dass wir halt einfach da gut Geld verdienen und uns nach der Sinnigkeit der Produktion möglichst auch keine Gedanken machen. Also alles das ist ja auch, beschäftigt Sie wahrscheinlich auch als Erziehungswissenschaftler, wie wir dieses Programm umswitchen können, dass auch Menschen merken, wessen sie da alles beraubt werden, welcher Glücksquellen sie beraubt werden, wenn jetzt anstelle des Kapitalismus Mäßigung zum Programm würde.
Ja, das ist zunächst einmal eine schwierige Sache, denn die Menschen leben ja doch nach wie vor in ziemlich entfremdeten Arbeitsverhältnissen. Schauen wir uns mal eine Kassiererin beim Discounter an oder sehen wir uns die Paketzusteller an, in welchen Arbeitsverhältnissen die tätig sind. Einen ganzen Tag müssen die sich sehr stark selbst disziplinieren. Und dann ist es natürlich nicht verwunderlich, dass sie in irgendeiner Form Kompensation benötigen. Mhm. Und dann konsumieren sie natürlich und dann reisen sie und dann müssen sie Ablenkung haben in Festivitäten, mhm, oder Fußball-Events oder sonstigen Dingen. Das Problem liegt natürlich in diesen Arbeitsverhältnissen und auch, das muss man ganz offen sagen, in der Menge der Arbeit, die die Menschen heute noch nach wie vor zu leisten haben. Wir hätten ja die technischen Mittel, also die Effizienzsteigerung durch die Technologie, Arbeit 4.0 oder Industrie 4.0, die ja im Grunde genommen so viel schon ohne Menschen produzieren könnte, sodass wir also die Arbeitszeiten auch extrem verkürzen könnten. Aber die Effizienzprofite gehen natürlich zugunsten der Aktionäre und nicht zugunsten der Arbeiter. Und das ist natürlich das größte Problem. So finden die Menschen eigentlich gar keine Zeit zum Innehalten und zum Reflektieren. Und es ist ihnen auch schwer zu vermitteln, zu sagen, hey, benutze doch deine Freizeit mal, um in dich zu gehen. Sie brauchen also die Kompensation für die gesamte Zeit, in der sie so stark entfremdet arbeiten. Und das ist auch, weil Sie mich nach meiner Profession als Erziehungswissenschaftler fragen und ich bin von Haus aus auch Berufspädagoge und habe auch in solchen Schulen mit Werktätigen gearbeitet. Das ist ganz schwer zu vermitteln.
Ja, aber da wäre ja doch vielleicht die Chance, weil wir ja hier auch über die Gelbwesten gesprochen haben, diesen begeisternden Gedanken von Mäßigung, also auch hinsichtlich der Weltproduktion und der Arbeitsverhältnisse auch woanders, wo in der Welt, mit der berechtigten Gerechtigkeitsempörung zu verbinden, das wäre vielleicht gar nicht unmöglich, oder?
Nein, was die Gelbwesten fordern, ist ja im Grunde genommen schon ein Ausgleich. Also man muss ja sehen, was der Kapitalismus an Ungerechtigkeit, was die Reichtumsverteilung angeht, mittlerweile geschaffen hat. Also 8 Menschen weltweit besitzen so viel wie die ärmere Hälfte an Vermögen, die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. 8 Menschen, das muss man sich bloß mal vorstellen. Aber auch in Deutschland, ein Manager der 100 besten oder bestnotierten DAX-Unternehmen verdient pro Tag 13.000, ein Hartz-IV-Empfänger bekommt 13 Euro pro Tag, also 13.000 zu 13. Das sind natürlich also ungerechte Verhältnisse unglaublichen Ausmaßes. Und da ist es natürlich, was die Gelbwesten dort fordern, also absolut berechtigt, das rechte Maß zumindest ein wenig wieder zurechtzurücken. Denn bei Mäßigung geht es ja nicht nur um Verzicht, sondern es geht um das richtige Maß zwischen zu viel und zu wenig. Und die Reichtumsverteilung ist nun mal global und national auch in den Industriegesellschaften höchst ungerecht. Und wenn jetzt beispielsweise die Gelbwesten fordern, 15.000 Euro Monatsgehalt sollte eine Deckelung sein beispielsweise, oder der Mindestlohn sollte bei 1.300 Euro netto liegen, dann ist das eine tatsächlich im Sinne der Mäßigung ein Zurechtrücken vom zu viel, das also da zurückgeführt wird auf ein vernünftiges Maß, und was zu wenig ist, dass es hochgepusht wird oder hochgesetzt wird, ja.
Ein Gedanke, den wir jetzt nicht mehr vertiefen können, aber der jetzt ja auch wichtig ist, ist, dass wir natürlich eigentlich als ein reiches Land, auch wenn innerhalb dieses reichen Landes die Ungleichheit so groß ist, aber insgesamt schon auch wiederum sagen müssten, dass wir anderen Ländern viel mehr Entwicklung zugestehen sollten und vorbildlich sein sollten in der Mäßigung, weil wir jetzt wirklich so viel verbraucht haben, dass wir erstmal anderen den Vorrang geben sollten. Aber das betrifft jetzt wiederum die globale Ungerechtigkeit.
Ja.
Vertiefen würde ich jetzt gern noch eine Frage. Ich meine, bei der Mäßigung ist ja auch immer die Frage, gerade bei der ökologischen, was machen wir durch Gebote und Verbote? Wo muss das auch einfach sein? Kerosin oder Inlandflüge verbieten? Und was weiß ich, also Kerosin besteuern, Inlandflüge verbieten, auch SUVs vielleicht verbieten und dann langfristig auch private Autos. Oder eben diese innere Haltung. Also ich meine, ich denke jetzt auch an dieses chinesische Modell des Social Credit System, wo ja auch durch Gebote und Verbote Punkte gesammelt werden, was ja nicht die Haltung ist, die so richtig von innen kommt, wie Sie sie sich wünschen, dass man aus einer inneren Haltung heraus ein mäßig, also ein Maß, eine Freude am Maß hat.
Also sagen wir mal so, also ein staatlich verordnetes rechtes Maß oder rechtes Verhalten halte ich für höchst problematisch. Das wäre, sagen wir mal so, käme einer Ökodiktatur dann gleich. Dafür können wir eigentlich nicht sein. Und Moralisierung hat sich ja auch in der Geschichte, Menschheitsgeschichte, immer als problematisch erwiesen. Also wir müssen schon die Menschen dahin führen, dass sie ihr Handeln gründlich reflektieren. Und darauf verweist auch die Mäßigungsphilosophie, also Foucault beispielsweise, der auch die antiken Philosophen rezipiert hat, spricht von einer Heautokratie, das heißt also, dass der Mensch also die Herrschaft über seine eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Antriebe zurückerobert und sich unabhängig von den Verhältnissen macht. Das ist, denke ich mal, der einzig richtige Weg, dass man also die Verführung, die Manipulationen, die Widersprüchlichkeiten des Systems durchschaut und sich davon frei macht. Und deswegen ist auch die Philosophie der Mäßigung eine Philosophie der Selbstbefreiung. Also in der Antike hieß es beispielsweise bei den Kynikern: Ich besitze nicht, damit ich nicht besessen werde. Das heißt also, ich mache mich unabhängig von dem, was ich alles besitze. Und wenn man bedenkt, dass jeder Europäer mittlerweile 10.000 Gegenstände besitzt, die er in irgendeiner Form auch nicht nur aussuchen, sondern auch pflegen und was nicht ja. alles, was mit Dingen zu tun hat, die er, also wie dann abhängig er auch da von den ganzen ja. Dingen sich
selbst. Ich muss
selbst
jetzt
macht.
Leider, in einer Minute ist, ja. beginnt hier der Werbeblock schon, ich muss ja. jetzt leider rauswerfen.
Schade.
Ja, schade. Ich kann noch mal hinweisen auf Ihr Buch und wie groß natürlich vor allen Dingen dann die Quelle für Glück und Sinnhaftigkeit ist, wenn man diesem Pfad folgt. Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass das vor allen Dingen dann auch hinausstrahlen muss auf einen Kampf um andere wirtschaftliche Verhältnisse, wie wir es zum Beispiel von DiEM25 gehört haben heute. Vielleicht für Sie auch interessant, Herr Vogel. Vielen Dank nach Heidelberg. Thomas Vogel hat das Buch geschrieben, Mäßigung, was wir von einer alten Tugend lernen können. Es ist erschienen im Ökom Verlag, kostet 17 Euro. Und ich habe mich sehr inspirieren lassen davon. Danke nach Heidelberg und einen herzlichen Gruß an Sie, Herr Vogel.
Ja, vielen Dank, Frau Burger.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Noch zum Schluss, dass das Michaela Dietl ist. Ich habe jetzt ein extra gemächliches Musikstück ausgesucht.